ARD. Alle Folgen dieses Podcasts findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Costi Nesht in Rumänien im September 2021. Nach etwa einem Monat verlässt Natalie die Viluza. Sie steigt, zusammen mit mehreren anderen jungen Frauen, in einen silbernen Minivan.
Wer dich fährt, das sind einfach also irgendwelche Leute von der Schule, so, also Rumänen irgendwie. Und für uns war es tatsächlich ein Pärchen. Also es war ein Kerl mit seiner Freundin. Genau, also es waren total normale Leute, so, also total lieb.
Die Stimmung ist gut. Alle sind total aufgeregt. Werden sie wirklich ihren Guru treffen? Und wenn ja, was wird passieren?
Dass einige andere Mädels halt auch mit mir zusammengefahren sind. Also es war dann so ein bisschen diese Gruppendynamik, hat ihr dann, glaube ich, so ein bisschen geholfen, irgendwie nicht komplett auszurasten.
Natalie und die anderen Frauen wissen nur so viel. Es geht nach Paris oder irgendwo in die Nähe. Da hält sich Grigorian Bivolaru auf, weil ihn die Behörden zu Unrecht verfolgen, denken sie. Sie fahren durch, 2 Tage lang, ohne große Pausen. Und dann, gegen Mittag, halten sie an, irgendwo bei Paris, an einem stinknormalen Supermarktparkplatz. Natalie steigt aus, streckt sich durch und beobachtet, wie Leute hier ihre Einkaufswagen von A nach B schieben. Aber dann kommt der nächste Fahrer auf sie zu. Die Frauen sollen zu ihm ins Auto steigen.
Sind dann in ein anderes Auto, auch wieder ein Rumäne, der uns gefahren hat und der hat uns dann halt einfach diese Sonnenbrillen und diese Hüte halt gegeben, also die so ausgeteilt und gesagt so, ja, setzt die jetzt alle auf. Und
wie wurde das begründet?
Gar nicht. Also da, das ist halt auch das Ding, dadurch, dass halt immer nichts begründet wird, du kommst halt auch einfach raus aus dieser, also aus dieser Idee, dass du fragen kannst. Weißt du, also ich habe einfach nichts mehr hinterfragt. Also war nie, wo ich gesagt habe, so, ja, warum machen wir das jetzt? Weil du halt einfach gelernt hast, dadurch, wenn du am Anfang Fragen gestellt hast, ist immer so, ja, lernst du später, verstehst du noch nicht, weißt du? Und dann kommst du halt irgendwann einfach raus aus diesem Ding, ich kann Fragen stellen. Und dann nimmst du es einfach nur noch hin.
Also setzt Natalie sich die Sonnenbrille und den Anglerhut auf. Und sie fahren los. Rund 15 Jahre früher erlebt eine andere Frau fast genau das Gleiche. Das mit dem Auto, mit dem Parkplatz irgendwo bei Paris. Wir nennen sie Eva. Ihr kennt sie noch nicht, aber wir haben sie schon ganz früh in unserer Recherche getroffen, in München. Sie ist die Seelenfängerhörerin aus Folge 1, die uns überhaupt erst den Tipp mit der Yoga-Bewegung gegeben hat. Sie hat erst mal länger gezögert, aber dann hat sie gesagt, okay, ich lasse mich von euch interviewen. Aber ihr müsst meine Stimme verändern. Das haben wir gemacht, mit KI. Eva erzählt, wie sie zusammen mit anderen aus der Yogaschule in München losgefahren ist.
Von Olympiazentrum, mit dem Auto, nach Paris. Dann, als wir in Paris angekommen sind, wurde ich wie so eine Ware an einem Parkplatz von einem zum anderen Auto rübergekarrt.
Eva und Natalie kennen sich nicht. Sie haben nie miteinander gesprochen. Aber ihre Erzählungen über Paris gleichen sich sehr.
Ab dem Moment musste ich einen Hut und eine Augenbinde quasi aufsetzen, dass ich nicht weiß, wo es hingeht. Und vor allem musste ich ja von dem Mann, dem ich ja da vertraut habe, weg in ein anderes Auto zu jemand Fremden rüber.
Und doch, Eva fügt sich.
Das war ein ganz schlimmer Moment für mich. Ich habe mich total ausgeliefert und hilflos gefühlt.
Eva und Natalie, sie beide wissen bis heute nicht, wo genau der Fahrer sie hingebracht hat. Klar, sie konnten ja auch nichts mehr sehen.
Dann sind wir halt in dieses erste Haus gefahren, wo alle Mädels halt, die zu ihm gehen, immer warten.
Ich habe mir sonst was ausgemacht, das ist ein riesiges Haus. Und da gibt es einen Pool und da sind Himmelbetten und alles ist aus Seide und wir sind alle in ganz luftigen Gewändern und es ist hippiesk und alle haben Blumen im Haar. Ich weiß noch, wir sind unten in der Tiefgarage angekommen. Es war so ein klassischer Pariser Hochhauskomplex. Du bist also in einem Aufzug, sind wir hochgefahren direkt. Sehr hohes Stockwerk. Und übrigens musste ich am Eingang musste ich mein Handy abgeben.
Also keiner zwingt sie, ihre Handys in der Wohnung abzugeben. Aber ihnen wird dazu geraten, denn Elektrogeräte seien schlecht für die Schwingungen.
Die sind dann also alle eingewickelt in Alufolie, damit die nicht geortet werden können oder was auch immer, keine Ahnung.
Natalie und Eva geben auch ihre Geldbeutel ab und ihre Pässe.
Also ich weiß noch diesen Moment in diese Wohnung, ich wollte eigentlich sofort rückwärts raus. Also alles in mir war auf, nee, das geht gar nicht. Ich muss hier sofort weg. Ich hatte wirklich sowas, glaube ich, wie so eine Panikattacke.
Das hier ist Seelenfänger. Toxic Tantra. Ein Podcast von Christiane Havranek und mir, Katja Peisen-Petersen. Folge 5: In der Falle. Als Eva in die Wohnung kommt, da sieht sie vor allem viel nackte Haut.
So alles voller Frauen. Wirklich viele Frauen.
Sie warten auf ein Treffen mit ihrem Guru.
Also es war komplett abgedunkelt, das weiß ich noch. Die hatten ganz viele Fenster abgedunkelt, damit niemand reinschauen kann. Das weiß ich noch genau. Mich in alle Richtungen, aber in die Richtungen, wo andere Häuser hätten Einblick haben können. Die hätten ja dauernd nur halbnackte Frauen gesehen, ne?
Also da sind ein paar Mädels, ich glaube irgendwie 5 oder 6, die da fest wohnen. Also die organisieren das alles.
Die alten Hasen, so ein bisschen, so die auch uns auch nicht so wirklich groß Beachtung geschenkt haben. Ich glaube, das fanden die auch alles immer nicht ganz so geil, dass da diese ganzen jungen Hüpfer waren.
Und die alten Hasen, lauter Frauen.
Alles Frauen. Die Männer haben uns da nur versorgt und hin und her gekarrt.
Diese Frauen, das sind die Helferinnen. Sie kochen. Sie machen die Ansagen und zeigen ihnen auch die Wohnung. Eva zeichnet uns den Grundriss auf.
Also, jetzt machen wir mal so. Also, da ging es dann quasi rein und da war dann die Küche. Großes Schlafzimmer.
Evas Beschreibungen ähneln denen von Natalie.
Vielleicht so und dann ein bisschen weiter hinten raus war das kleine Schlafzimmer.
Vielleicht so 75 Quadratmeter oder sowas.
Ja, kommt hin. Und da waren es, wie viel waren wir? Wir mussten ja mal die Matratzen am Tag irgendwie hoch an die Wände, damit wir Platz haben und dann wieder runter.
Da sind, glaube ich, meistens 10 Leute oder so am Durchlaufen irgendwie so, die halt ankommen, ihn sehen und dann nach Hause fahren. Und da bleibst du dann halt. Also da hast du dann, schläfst du in einem Raum mit mehreren anderen Mädels.
So beengt mit so vielen Menschen und also das war einfach das Abgefahrene daran. Und boah, das ist, ich konnte da fast nicht atmen. Und das war so schmuddelig, das war so eklig und das war so eng und das war so alles andere als spirituell und heilig und schön und erhebend.
Und dann wartest du halt einfach.
Der Wartebereich fürs Treffen mit ihrem Guru. Aber Bivolaro ist gar nicht da. Er wohnt an einem ganz anderen Ort. Den kennen nur eine Handvoll Leute. Die Frauen werden einzeln oder in kleinen Gruppen zu ihm gebracht. Aber wie lange sie auf diesen Moment warten müssen, das wissen sie nicht.
Was hast du denn den ganzen Tag gemacht?
Yoga.
So in
also Yoga oder du liest oder stundenlang Pornos gucken. Also irgendwelche Pornos, die er sich halt ausgesucht hat, wo er sagt, die Frauen in diesen Filmen haben irgendwie einen ganz tollen so State of Shakti. Also sind halt so, wie er das gerne halte. Und das müssen wir uns halt für Stunden geben. Und das sind halt diese ganzen Movies, die wir dann als Geschenk kriegen.
Ich erinnere mich an so ein komisches Ritual, das wir gemacht haben. Naja, da hat sich eine, das ist so abgefallen, da hat sich dann eine irgendwie nackt hingelegt und wir durften dann sie berühren und dann, ich weiß auch nicht mehr, was der Sinn war von dem Ganzen. Wahrscheinlich einfach sexuelle Energie generieren, um dann für den Guru total aufgehypt zu sein. Ich weiß es nicht. Und mir irgendwelche Sachen auf sie drauf oder sie mit Federn berührt und so ein Zeug gemacht. So ein bisschen so ein sexuelles Teasing. So war das ein bisschen.
Eva fragt sich bis heute, Wie in aller Welt ist sie in dieser Wohnung gelandet? Ihre Erlebnisse sind rund 15 Jahre her. Sie hat heute ein ganz anderes Leben. Sie hat Familie, Kinder. Bisher hat sie kaum jemandem erzählt, was damals in Paris passiert ist. Es fällt ihr sichtlich schwer.
Also dann bin ich ja echt, denke ich mir so, ich bin doch eine gebildete, kluge Frau. Und wie kann mir das denn eigentlich passieren? Wie kann ich denn da so reinrutschen und das alles so mitmachen? Also wie dumm. Und gleichzeitig weiß ich jetzt, wie viel Manipulation auch dahinter stand, ne? Also wie die da einen rein manipulieren.
Wir werden dazu, wie einem sowas passieren kann, später noch etwas erfahren von einer Psychotherapeutin. Aber genau vor dieser Dynamik will Eva warnen, dass sich andere so reinziehen lassen wie sie. Junge Frauen vor allem. Auch bei ihr fing es harmlos an, als sie Yogastunden in der Deutschen Akademie für traditionelles Yoga, kurz Dati, in München nimmt. Da ist sie Anfang 20, Studentin.
Und das ist ja so ein bisschen das Versprechen, das ich zumindest rausgelesen habe, dass du im Prinzip eine heilige Sexualität damit erleben wirst, die, also eine göttliche, eine Verbindung zum Göttlichen. Also über den sexuellen Akt schaffst du es, eine göttliche Sphäre dich zu bewegen, so. Und das fand ich extrem faszinierend, weil ich einfach gerade, was Sexualität anging, eine extrem Suchende war. Was ich eigentlich gesucht habe, war Nähe und Liebe und Verbindung. Und irgendwie war so der Gedanke da, vielleicht lerne ich auf diese Weise, das zu verbinden und zu vereinen. So. Also irgendeine gute, gesunde, heilige Sexualität.
Und darum macht Eva nicht nur klassisches Yoga, sondern schon bald auch einen Tantra-Yoga-Kurs bei der Dati.
Wir alle waren total fröhlich, herzlich, aufgeladen. Es ist ja auch so diese Yoga-Gemeinschaft, das ist ja wie so eine happy, hippie, happy Familie. Alle haben sich lieb, wahnsinnig viel Körperkontakt, Umarmung, Nähe. Da hat man natürlich was total Warmes gehabt.
Wir treffen uns mit Eva abends in der Münchner Innenstadt. Wir setzen uns auf eine Matte ans Isarufer, reden. Und Eva macht uns spontan ein paar Yoga-Übungen vor, die sie damals an der Schule gelernt hat.
Es gibt doch eine Übung, die Sexualchakra anregen soll. Ich habe dann Dinge gespürt. Ich habe dann wirklich wie so eine Steigerung meiner sexuellen Energie gespürt. Oder ich weiß noch, einmal im Yoga-Unterricht, da ging es mir nicht gut. Und dann hatte ich die Kotra gemacht, also die dein Herzchakra öffnet. Und ich habe so angefangen zu heulen. Und das sind so Erfahrungen, die sich dann so summieren. Und dann fängt das natürlich an, dass du, also das heißt natürlich, es fängt dann an, dass du, oder dass ich dann geglaubt hatte, krass, schau, es stimmt, was passiert.
Eva macht immer mehr Yoga, immer mehr Tantra und lernt dabei interessante Rituale kennen.
Und dann gibt es ja auch noch diese ganzen Reinigungsrituale, so mit was du Zähne putzen sollst und wie du deinen Magen durchspülst und so. Und ich mir immer dachte, hey, Ich werde sicherlich mich irgendwelches Wasser runterschlucken und dann diese komische Rollübung machen und dann alles wieder raus, damit mein Magen gereinigt ist.
Moment, man soll kotzen, oder was?
Das empfinden die dann natürlich, wenn die das oft machen, mich als Erdrechen, weil das einfach so ein Reinigungsritual ist. Und ich fand das so, ich habe denen gesagt, also Leute, das ist so unnatürlich, finde ich hochgradig merkwürdig, ehrlich gesagt. Aber dann ist halt so ein kleiner Punkt in mir, der so den Wunsch hegt, vielleicht stimmt das ja alles. Vielleicht ist da ein wahrer Kern und jetzt sei mal nicht so zynisch. Jetzt lass dich da mal irgendwie drauf ein und vielleicht entdeckst du doch noch was. Vielleicht bist du überrascht.
Und so wird Eva nach und nach reingezogen. Was bei ihr vor allem zieht, ist die Aussicht auf sexuelle Erfüllung. Sie beginnt sogar eine Affäre mit ihrem Tantra-Lehrer. Die beginnt harmlos, aber der Lehrer kennt Gregorian Bivularu, Greek, persönlich. Und irgendwann sagt er, erinnert sich Eva, er kann ein Treffen arrangieren zwischen ihr und Greek.
Wenn einer so einer Gemeinschaft voransteht und alle den so anhimmeln und der so geworshipped wird, das war so die Idee von einem in sich ruhenden, weisen Buddha. Ich dachte so, ich werde einem super weisen Mann begegnen, den ich alles fragen kann und der mir auf quasi alles Antwort geben kann. Auf alle meine Fragen, die ich habe.
Aber vorher soll Eva noch ein Foto von sich machen lassen. Sie erinnert sich nicht mehr ganz genau daran, aber sie denkt, es war nackt oder nur noch in Unterwäsche, damit Greek, ihr wisst es ja schon, ihre Aura lesen kann.
Und ich habe gesagt, also ich schicke doch nicht irgendwem, also das bin ich blöd, da haben wir dann in dieser Yoga-Gruppe diskutiert mit ein paar anderen Menschen, Mädels, und nee, das macht man nicht. Und also dann haben halt die Yoga-Lehrer so ein bisschen gelacht, ja, der hat's wirklich nicht nötig, also ganz ernsthaft. Und irgendwann war so der Punkt, so Gott, wieder ein paar Wochen später wahrscheinlich so ein Angebot nochmal im Raum geworfen, dann, ach, fuck it, warum nicht, ey? Was soll denn schon passieren eigentlich, ist egal. Und ich habe auch gesagt, ja, mei, dann probieren wir es doch mal aus, schauen wir doch mal, ob da irgendwas rumkommt dabei.
Also gibt Eva ihrem Tantra-Lehrer ein Foto von sich. Der leitet es angeblich weiter an Gregorian Bivolaru.
Er hat mir dann irgendwann die frohe Botschaft überbracht, dass ich eine Einladung habe. Und ich weiß noch genau das Gefühl, das war so ein totaler Schockmoment. Und ich hatte da schon, ehrlich gesagt, schon so eine vage Vorstellung, was da abgeht. Ne? Ich habe mir schon gedacht, okay, Tantra-Einladung, Guru, Naschen, ey, da geht es 100% um so eine Initiation.
Initiation, schon wieder dieses Wort. Eva versucht, aus ihrem Tantra-Lehrer ein paar mehr Infos zu diesem Treffen rauszukitzeln.
Ja, und was ist das perviert denn dann da, wenn ich dort denn ne, immer so ganz mit seinem yogischen, liebevollen Gesichtsausdruck, ah, das wirst du sehen, das wird ganz schön. Und da sind ganz viele junge Mädchen. Das ist so schön, ihr seid da alle in. Und das ist wunderschöne Gemeinschaft.
Eine Vermittlung zu ihrem Guru über einen Tantra-Lehrer aus der Deutschen Akademie für traditionelles Yoga. So erinnert sich Eva. Was sagt die Dati dazu? Wir werden sie noch ausführlich fragen. Aber jetzt erstmal zurück zur Wohnung in Paris. Eva wartet immer noch darauf, zu ihrem Guru gelassen zu werden.
Ich hatte auf jeden Fall Angst. Gleichzeitig aber diese Neugier und dann war auch ein krasses Gefühl, jetzt bist du eh schon mal hier. Jetzt fuck it doch, jetzt lass es doch drauf ankommen, jetzt schau es dir an. Vielleicht wartet da ja wirklich eine große Erleuchtung für dich.
Eva und später auch Nathalie werden aber noch Tage auf diese Erleuchtung warten. Erst sind die anderen Frauen vor ihnen dran.
Und das war wirklich schwierig für mich, so, weil du kommst dann da halt auch an und dann gibst du an, wenn du nach Hause willst. So, und ich hatte ein gewisses Datum angegeben, was natürlich im Nachhinein niemanden interessiert hat. Und dann war ich halt da und wusste halt nicht, also, weil du hast halt überhaupt gar keine Kontrolle. So, also wann du nach Hause kannst, wann du ihn triffst, weißt du halt einfach gar nicht. Also es ist komplett so sein Ding. Das war schwierig, weil ich halt so war, was, wenn ich jetzt für immer hier bin und so. Und
wie lange hast du dann gewartet bis zu deinem Besuch?
2 Wochen.
Ich habe dann nach 2-3 Tagen gesagt, ich kann nicht mehr so lange bleiben. Und dann kam, glaube ich, am nächsten Tag die Erlaubnis. Wahrscheinlich haben sie ihm das mitgeteilt, dass da jemand ist, der jetzt dann eben gehen muss wieder. Also es gab dann einfach einen Zettel, der kam. Und da stand dann im Prinzip der nächste Name drauf.
Also was waren da so die Gefühle, als die Einladung kam?
Oh Gott. Ich glaube erstmal nur so, oh Gott. Und dann kamen diese ganzen kleinen Diskussionen. Was passiert denn da? Und der hat so ein bisschen gesagt, genau das, was du möchtest. Und gesagt, ja, kann ich auch einfach da hingehen und mit dem reden? Und er hat da immer so ganz so, ja, alles, was du möchtest. Das wird dir ganz gut gehen da, alles wird gut sein. Und es passiert nur genau das, was du willst.
Ich war gerade auch irgendwie am Yoga machen wieder und dann ist einfach irgendein Mädel da reingekommen und meinte so nach dem Motto, ja, du fährst jetzt zu ihm, du musst jetzt deine Sachen packen und so.
Und dann hieß es ja, als meine Einladung kam, so, jetzt gehst du bitte duschen und rasierst dich. Und ich habe gesagt, wieso sollte ich duschen und wie sollte ich mich rasieren? Ich rasiere mich nie. Also Komplettrasur, die reden von Komplettrasur. Und ich so, nee, das mache ich eigentlich nicht. Ja, das ist einfach aus Respekt ihm gegenüber. Ich so, ja, aber wieso? Der wird mich nicht nackt zu Gesicht bekommen. Warum sollte ich? Mach's doch einfach. Und ja, du kannst alles dann frei entscheiden, aber das ist doch jetzt quasi nicht schlimm. Und kam dann irgendwie noch 1-2 Mädchen, komm, mach das einfach. Das ist doch nicht so wild. Und dann habe ich es auch tatsächlich gemacht. Mehr, weil so, das hat sich voll ätzend angefühlt. Das fand ich total unheimlich.
Nathalie und Eva, beide werden von 2 Männern in einen Van gebracht, erzählen sie. Eva ist alleine, bei Natalie fahren noch andere Frauen mit. Wieder werden ihnen die Augen verbunden. Wieder wissen sie nicht, wohin man sie bringt.
Ich meine, vorher, ich war auch schon im Auto, also war ich also richtig fertig schon irgendwie so, also Angst, aber dann, ich habe mir dann halt eingeredet, so nach dem Motto, nee, das ist jetzt, weil ich aufgeregt bin, weil es ist mein Guru und so, also das war jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich drauf zurückgucke, das war so das, was ich gemacht habe, also so ein bisschen so, okay, es ist mein Guru, keine Angst haben, keine Angst haben.
Oh Gott, so was musste, also was wird da, was passiert denn da?
Irgendwann hält das Auto an. Dem Geruch und den Geräuschen nach zu urteilen, denkt Natalie, dass sie sich in einer Tiefgarage befinden.
Und da wurden wir halt auch aus dem Auto geführt, aus der Tiefgarage raus, auf so eine Treppe, die dann halt hochgeht irgendwie in den Garten so. Und das ist auch, wo wir dann erst die Augenklappe abgenommen haben.
Natalie steht im Hinterhof eines Apartmentkomplexes. Hier hält sich Bivolaro offenbar auf, in einer Wohnung im Erdgeschoss. Eva erinnert sich an einen anderen Ort. Sie zeichnet ihn für uns auf.
Feine Wohnung, das war so eine Art, ich verauslasse hier so eine Art Hinterhof. Das war viel weniger städtisch, das war so ein Vorort. Und da war dann seine Haustür, das ging so eine Stufe hoch.
Die zwei Männer, die Natalie hergebracht haben, drücken sich gegen die Wohnungstüre. Sie lässt sich nur schwer öffnen.
Das ist wirklich eng. Also es ist echt so ein bisschen so, du machst die Tür so einen Spalt auf und du musst dich da so reinzwängen irgendwie. Und dann stehst du halt in diesem Gang, auch hintereinander halt, weil du halt, da hast halt keinen Platz.
Also es war komplett abgedunkelt, das weiß ich noch.
Einer der beiden Rumänen klopft gegen eine Zimmertüre. Es dauert mehrere Minuten. Dann wird sie geöffnet. Und er steht da.
Wie er mir die Tür aufgemacht hat, weiß ich noch, wie er da stand.
Und was hatte er an?
Einen Bademantel.
Also das hat er immer an, seinen Bademantel irgendwie. So lila Samt Gedöns irgendwie, so. Also ganz fancy.
Also ich hatte mir gedacht, als ich ihn gesehen habe, oh mein Gott, dieser alte, unattraktive Mensch, da muss ich jetzt hin, der für mich nichts, aber nicht den Hauch von irgendwas Weisem oder Guten ausstrahlt. Allein wie er mich begrüßt, der hatte so ein Lächeln im Gesicht und ich war so nervös und hat dann auch irgendwie anscheinend gelacht. Man hatte, weiß ich noch, die Arme aufgemacht und hat sowas in der Art gesagt wie, oh, such a beautiful smile, you're smiling.
Also er ist so groß wie ich. So.
Okay.
Ja. Ja, das ist nicht so groß. Ist halt auch wirklich schon alt, ne? Also das war auch so ein Ding. Also ich hatte das nicht wirklich so irgendwie erwartet, dass er so alt aussieht. Schon. Also es ist wirklich schon so echt alter Mann irgendwie.
Ah, such a beautiful smile, you're smiling. Und ich habe mir nur in dem Moment sogar gedacht, oh mein Gott, wenn du wirklich ein weiser Guru wärst, wüsstest du, dass ich gerade nicht fröhlich lache, sondern mir sowas von in die Hose mache, wenn du irgendeinen Plan hättest, ja, von oder irgendwelche Auras lesen könntest oder so, wüsstest du, dass ich gerade eigentlich nur sterben will vor lauter Angst.
Keine Angst haben, so. Und das war dann halt auch das Ding, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Also es war auch so, okay, ja, es ist mein Guru, yay. Ja, also das war echt schwierig. Aber auch da wieder, es ist halt dieser Druck einfach, der dir so eingebläut wird, so, das ist dein Guru und es ist jetzt ein Mega-Event. Verändert jetzt dein Leben hier gerade. So. Und dann interpretierst du halt auch so ein bisschen alles, was mit dir passiert, durch diesen Filter irgendwie. Weißt du, wo dann so diese Angst, die du fühlst, ist dann Aufregung. Irgendwie. Und es ist halt so positiv und es ist einfach so toll. Wenn es halt eigentlich so dein Körper ist. What the fuck are we doing?
Er hat mich reingebeten und dann war ich dann auch wieder, das war denn das nächste, da dachte ich mir, oh mein Gott, jetzt bin ich da. Und ich weiß nicht, wo ich bin, ich habe kein Geld, ich habe kein Handy, ich weiß gar nicht, wann die über wir kommen, diese Typen. Wo wissen die denn überhaupt, wann die mich hier abholen? Ja, also, super krass.
An dieser Stelle weichen die Erinnerungen der Frauen ein bisschen voneinander ab. Während Eva vor ihrem Guru steht und er sie mustert, verschwindet Bivolaru bei Natalie wieder in seinem Schlafzimmer. Die Männer, die sie und die zwei anderen Frauen hierher gebracht haben, führen sie jetzt weiter, den Gang runter, in ein anderes Zimmer. Es ist abgedunkelt. Vor dem Fenster ist ein Rollo angebracht, weiß. So kann keiner rausschauen und keiner rein, erinnert Natalie sich.
Unser Raum, also wo die Mädels sind, ist total zugehängt. Überall, also wirklich auch, habe ich noch nie gesehen, überall mit Zetteln, mit allen möglichen Regeln. Was wir machen dürfen, wie wir es machen, was wir nicht machen dürfen und so. Also richtig strikt. Also da ist richtig was los. Dass wir halt super leise sein müssen, das mit dem Badezimmer, dass wir wirklich super, super sauber sein müssen.
Zum Schlafen steht ein Dreierstockbett für die Frauen bereit. Das Badezimmer teilen sie sich mit Bivolaru. Der hat sein Zimmer direkt daneben. Sie sehen nie, wie er dort reingeht, aber sie sehen seine Haare im Waschbecken liegen.
Also wenn da nur ein Haar rumliegt, ging gar nicht. Wenn seine Haare rumliegen, war natürlich kein Problem. Unsere Haare gehen gar nicht. Wir durften uns auch die Haare nicht waschen, weil da natürlich, glaube ich, also das Problem war, wenn irgendwas verstopft, kannst du halt keinen Klempner rufen.
Einer der Männer, die Natalie hergebracht haben, setzt sich an einen kleinen Klapptisch nahe der Wohnungstür. An der sind mehrere Metallriegel angebracht, erinnert sich Natalie.
Wir können definitiv nicht raus. Und dann wird dir halt auch deine Kleidung abgenommen. Also die haben dann da auch halt wieder Bademäntel und so hängen. Aber wir haben halt unsere Kleidung nicht. Und deswegen ist es dann halt auch so, okay, ich kann auch nicht wirklich rausgehen, weil ich habe halt nichts zum Anziehen. So. Und selbst wenn wir gesagt hätten, ey, ich will gehen, das wäre halt nicht einfach dann gegangen. So nach dem Motto, okay, ja, klar, wir fahren dich jetzt nach Hause, ne? Das wäre dann eine Riesendiskussion gewesen, so nach dem Motto, du hast irgendwelche Dämonen und was ist mit dir los und es geht ja gar nicht. Und also das ist überhaupt gar nicht Thema.
Für Natalie scheint es nur eine Lösung zu geben. Sie bleibt mit den anderen Frauen in dem ihr zugewiesenen Zimmer. Stundenlang. Tagelang. Ihr Essen bekommen sie in Plastikdosen geliefert, zubereitet von den Frauen aus dem anderen Apartment.
Also viel rumänisches Essen halt, weil er das halt mag. So. Natürlich vegetarisch. Und dann war halt aber das Ding, wenn irgendwas abläuft, müssen wir es trotzdem essen. Die Mädels, die dann halt dieses abgelaufene Essen gegessen haben, ne, wo ich halt immer schon gesagt habe, ich mach das einfach nicht. Also kannst du alleine machen. Die waren dann halt auch so, boah, ich habe gerade so ein irgendwie crazy spiritual state und es ist alles so toll, weil es ist ja so mit seiner Energie aufgeladen und so. Also du machst es dann, weißt du, du redest dir dann auch die Welt schön, dass du halt nicht ausrastest.
Weil alles abgedunkelt ist in ihrem Zimmer, verliert Natalie irgendwann ihr Zeitgefühl.
Kein Sonnenlicht, ne? Gar nicht. Du darfst nicht rausgehen, kein Sonnenlicht, du bleibst in deinem Raum, du bist leise und dann sitzt du einfach nur da. Machst dein Yoga, liest was, schläfst.
7 Tage lang harrt Natalie aus. Dann öffnet sich die Tür. Grigorian Bivolaru höchstpersönlich steht da und schaut Natalie an.
Er kam dann halt irgendwann rein und meinte dann so, ja, du kannst dich jetzt vorbereiten.
Natalie duscht sich, rasiert sich, putzt sich ihre Zähne. Sie hält sich an die Anweisungen auf den vielen Zetteln an den Wänden in ihrem Zimmer. Sie ist aufgeregt und wartet auf den Ruf ihres Gurus.
Dann war es aber auch so, dass er dann für 2 Tage erstmal nicht wiedergekommen ist. So.
Was?
Und, nee. Wo ich halt dachte, so ja, das ist dann irgendwie dauert dann vielleicht noch 1 Stunde, bis er wiederkommt. So, nix. 2 Tage fast. Wo er dann einfach nicht wiedergekommen ist. So. Und dann kam er halt irgendwann. Dann war halt so, ja, okay, jetzt geht's los.
9 Tage. So lange lässt Grigorian Bivolaru Natalie insgesamt warten in dieser Wohnung. So erinnert sie sich. Bei Eva geht es schneller. Sie wird ja alleine zu ihm geführt. Und sie ist sofort dran.
Was ja auch noch krass war, auf dem Weg dorthin habe ich ein Wasser bekommen, ne, zum Trinken. Haben sie mir Wasser gegeben. Und ich hab das also auf der Fahrt ganz viel davon betrunken. Ich habe ja dann später dieses komische leicht, so ein bisschen so, als ob ich so ein bisschen auf irgendwie auf Drogen wäre. So kam ich mir so ein bisschen vor, als ich da war. Und ich habe dann ihn wirklich auch gefragt, war da irgendwas in diesem Wasser, das ich getrunken habe? Und er hat so gelacht, was, welches Wasser? So, das mir gegeben wurde auf der Fahrt, das sie mir gegeben haben zum Trinken. Nein, alles gut so.
Ob wirklich was drin war im Wasser oder ob es einfach nur Evas Aufregung war, das wissen wir genauso wenig wie sie.
Hat er mir erstmal dieses komische Aphrodisiak-Dings, also dieses Getränk gegeben, was halt definitiv, also es ist definitiv alkoholisch, also das ist außer Frage, dass da kein Alkohol drin ist. Genau, mit halt irgendwelchen Kräutern und Zimt und was auch immer sie sich da erzählen, was halt irgendwie so Aphrodisiak-mäßig ist irgendwie. Ja, dann habe ich das getrunken und dann hat er mich halt mitgenommen in seinen Raum.
Dann haben wir uns aufs Bett gesetzt, das weiß ich noch. Und dann, ich weiß gar nicht, was das für ein Gespräch war. Ich habe dann gesagt, ja, dass ich eigentlich Fragen hätte. Und habe erzählt dann von jemandem, dem es psychisch nicht gut ging. Und ich hatte dazu Fragen. Also dachte, der hat vielleicht weise Antworten. Und habe dann eigentlich versucht, so ein bisschen, ich habe richtig gemerkt, ich habe einen trockenen Mund, ich bin aufgeregt. Und ich versuche jetzt einfach mal, einfach weiterreden und Gespräch halten, bloß das zu umschiffen, auf was das vielleicht hinauslaufen könnte.
Die Art und Weise, wie er mit uns interagiert, ist halt so, als wären wir seine Freundinnen. So, also es ist nicht irgendwie, dass er dann super auf Abstand ist, so, sondern er ist dann halt super, macht dann Scherze und so. Ganz lustig und locker.
Dann hat er irgendwie gemeint, irgendwas so in Richtung, ob ich spirituelle Erweiterung erleben möchte. Und ich wusste sofort, worauf das zielt und habe dann gleich so ziemlich klar gesagt, so muss das passieren, um spirituell weiterzukommen. Er wusste, was ich mit das meine. Ich habe euch auch so ein bisschen so von ihm zu mir gezeigt, also so angedeutet, dass ich eigentlich schon weiß, um was es jetzt hier gehen soll. Und dann hat er gemeint, irgendwas in Richtung, willst du es denn erleben? Willst du dich denn da drauf einlassen? Und entspann dich doch und lass dich doch erstmal drauf ein. Wir meditieren jetzt erstmal zusammen.
Das war In der Falle, die 5. Folge von Seelenfänger, Toxic Tantra. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Wenn euch Seelenfänger gefällt, dann geht doch auf Abonnieren, schreibt einen Kommentar und gebt uns ein paar Sterne. Das hilft anderen Menschen, diesen Podcast zu finden. Wenn ihr selbst aus einer Sekte aussteigen oder anderen Menschen dabei helfen wollt, dann haben wir eine Liste mit Beratungsstellen und Hilfsangeboten für euch. Den Link haben wir in die Shownotes gepackt. Dort findet ihr auch weiterführende Infos zu dieser Folge. Seelenfänger Toxic Tantra ist ein Podcast von mir, Katja Peisen-Petersen und Christiane Havranek. Danke an Lea Utz und an Rebecca Ciesielski und an Marco Lehner und das Team vom AI and Automation Lab des BR. Sie haben uns geholfen, die Stimme von Eva mit einer KI zu anonymisieren. Grafikdesign Anna Hunger. Sounddesign Christoph Brandner. Ton und Technik Robin Ault. Regie Ron Schickler. Juristische Beratung Johanna Spadaro-Willmann. Redaktion Pia Dangelmeier, Till Ottlitz und Sabine Winter. Toxic Tantra ist eine Produktion der Redaktion Religion und Orientierung, des Investigativteams BR Recherche und des BR Storyteams für den Bayerischen Rundfunk 2024. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, was da eigentlich in eurem Kopf so vor sich geht? Zum Beispiel, wie kann man sich selbst lieben lernen oder welche Wege hat man, um an einen Therapieplatz zu kommen? Wenn euch solche Fragen beschäftigen, habe ich einen Podcast-Tipp für euch. Fühl ich von Lina Larissa Strahl mit Das Ding vom SWR. Das ist der neue Safe Space für alle, die sich für mentale Gesundheit interessieren. In Fühl ich teilt Lina nicht nur ihre eigenen emotionalen Geschichten, sondern auch Erkenntnisse von ExpertInnen und spannenden Gästen. Du bist mit deinen Sorgen und Ängsten nicht allein. Fühl ich gibt es jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.